und wir wiegen in der Hängematte. Und wir winken mit der Morgenlatte. Lass dich treiben wie die Wasserratte. Sprich mir nach wie eine kaputte Platte.
Willkommen im Salon Holofernes. Ich bin eure Gastgeberin Judith Holofernes, Songwriterin und Autorin, würde ich sagen, bis was Neues dazukommt. In meinem Salon spreche ich sonst allermeistens mit Künstlern aus Berufsfeldern, von denen ich möglichst wenig verstehe, in der Hoffnung, danach vielleicht mehr davon zu verstehen. Heute möchte ich aber versuchen, den Beruf Indie-Band zu erklären, und zwar mit der geschätzten Hilfe zweier meiner liebsten Protagonistinnen, Andrea Casablanca und Laura Lee von der großartigen Band Girl. Girl sind mit ihrem garagigen Indie-Rock eine meiner absolut liebsten deutschen Bands der letzten Jahre und dazu sind sie einer der wenigen internationalen Indie-Exporte aus Deutschland mit Auftritten bei schicken Radiosendungen der BBC und mit Festivalauftritten zum Beispiel bei South by Southwest in den USA. Wir sprechen über die vielen Berufe, die das Indie-Band-Sein in Wirklichkeit ausmachen. Wir sprechen über das Leben im Tourbus bzw. PKW, weil Indie. Und wir sprechen über die deutsche Musiklandschaft und ihr kaum existentes Verhältnis zum Rest der Welt, über das Internet und über Musik. Laufen wir schon? Wir können ja erstmal eure Stimmen klären.
Ja.
Das ist mein erster Podcast mit zwei Gästen. Andrea, du bist gestern im Fahrstuhl stecken geblieben.
Oh Gott, ja. Ich bin gestern im Fahrstuhl stecken geblieben und es war wie in einem Film, weil die Tür aufgezogen werden musste und ich war so, ich sah so den ersten Stock oben am Rande der Tür und ich musste sozusagen rausklettern.
Echt?
Und ich dachte die ganze Zeit, wenn der Fahrstuhl jetzt anfängt zu fahren, dann wird mein Körper in zwei Hälften geteilt. Aber dann, und ich war so aufgewühlt, dass, obwohl ich seit einigen Monaten mehr Sport mache als sonst und dachte so, das schaffe ich auf jeden Fall. Ich habe es nicht hinbekommen, da hochzukommen. Da musste ein Security-Typ zu mir runter und mich raushieven.
Aber wie lange warst du vorher drin?
Nicht lang, 2 Minuten, aber es hat sich 2 Stunden angefühlt. Aber das Ding war auch, ich musste richtig krass auf Klo und ich habe mir schon vorgestellt, so, alles klar, ich werde hier halt reinpissen.
Ich finde immer, wenn man mit voller Blase stinken in einen Fahrstuhl steigt, kommt mir dieser Gedanke, dass es richtig schlimm wäre.
Ich denke auch jedes Mal, wenn ich Fahrstuhl fahre mit fremden Leuten, dass ich denke, ihr wäret meine Buddies, ja, wenn wir jetzt...
Wen esse ich als erstes?
Genau, ich esse die Frau mit dem Dackel.
Ja.
Aber bist du traumatisiert oder geht's gut?
Nee, es ging, aber ich war schon echt, ich habe richtig gemerkt, wie so Stresslevel 100, also von 0 auf 100. Man kennt es ja, dieser Elektroschock, der durch den ganzen Körper geht und ich war so, oh fuck. Aber ja, jetzt geht's wieder.
Aber jetzt heute Aufzug zu fahren, würde gehen.
Ja, sind wir ja gerade.
Ach, seid ihr ja gerade.
Ich habe nicht mal dran gedacht.
Ja, super. Siehst du, also es ist, das lag aber an meiner sanften Begleitung.
Ich glaube auch.
Flugbegleiterstimme.
Ich habe mich durchs Trauma begleitet.
Und du, Laura, wir machen deine Stimme mal klar. Wo wart ihr da gestern? Und warst du dabei? Hast du weinend draußen gestanden?
Nee, wir waren in Oldenburg, also quasi in meiner Heimat. Und ich war umzingelt von meiner ganzen Family, glaube ich, als das passiert ist. Also mein Papa war da, meine Mama war da, mein Opa hat leider kurz vorher abgesagt, ihm war es doch zu heiß. Der ist aber auch 91, daher totally okay. Genau, und dann habe ich nur irgendwann unsere Managerin hektisch mit zwei Securities irgendwie weglaufen sehen. Andrea ist stuck in the elevator. Aber es schien trotzdem unter Kontrolle zu sein. Ich glaube, Amount hatte dich auch die ganze Zeit am Telefon der Aktion. Ja.
Das heißt, ihr seid gerade auf Tour und ich habe euch nur glücklicherweise erwischt?
Ja, Festivalzeit. Wir sind halt irgendwie immer so Donnerstag, Freitag bis manchmal Montag weg. Kennst das ja?
Ja. Na, von wegen, ich kenne das ja, was ich überlegt habe, weil ich möchte ja in dem Podcast eben so unterschiedliche Gäste haben. Und ich hoffe ja auch, dass Leute dazukommen, die sozusagen eingestiegen sind, weil sie den Podcast mit dem Dichter hören wollten. Mhm. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass Leute zuhören, hoffentlich, den Indie-Band genauso ein rätselhafter Beruf ist wie Berufsdichter.
Okay.
Oder Sternekoch.
Ja.
Und deswegen würde ich eigentlich gerne am Anfang so eine Art Sendung mit der Maus machen. Was für ein Beruf ist es, Indie-Musiker zu sein? Und was ich immer eine ganz gute Fragestellung finde, die ich gerne Leute frage, die was ganz anderes machen, ist, wie viele Berufe in einem denkt ihr, ist euer Beruf?
Ja.
35.
Ja.
Boah.
Und zwar?
Also, ja, ich glaube, es fängt an, also obwohl wir mit Management arbeiten oder eine Managerin haben, machen wir trotzdem selber viel Management. Also wir müssen auch Entscheidungen treffen, uns um das die Business-Seite viel kümmern, E-Mails lesen. Also das würde ich auf jeden Fall sagen.
Ein Bürojob sozusagen?
Ja. Genau, also zur Buchhaltung, Quittungen aufbehalten, Rechnungen schreiben, Überweisungen machen, Budgetplanung, dann sowas wie, wie nennt man das, Personale?
HR.
HR.
Genau. Head of HR.
Wie viele Leute gehören so ungefähr zu eurem Setup?
Ich würde sagen, so der Kreis sind so schon vielleicht so 10 Leute, so der enge Kreis. Wir haben, obwohl vielleicht ein bisschen mehr, wir haben ja 2 Live-Besetzungen, also 2-mal Schlagzeuger und 2-mal Bassistinnen, weil wir so viel spielen, dass wir die dann beide irgendwie eingespielt haben wollen und das so ein bisschen aufteilen.
Dass ihr die nicht verschleißt und nur euch verschleißt.
Ja, genau. Ja. Die dürfen Freizeit haben, aber wir nicht.
Ja. Dann haben wir 2 Fotografen, die wir immer mitnehmen oder gerne mitnehmen auf Tour. Ein Tourmanager.
Immer eine Gleicherin. Oder?
Eigentlich schon, ja. Hm. Was noch?
Naja, dann PR und Stimmt. Booking. Da ist man immer mit denselben Leuten in Kontakt. Dann PR-mäßig werden halt andere PR-Leute noch eingestellt. Also Deutschland, England, USA. Das sind auch immer wieder unterschiedliche, also es ist immer unterschiedlich, mit wem man im Kontakt ist.
Ja, vor allem bei euch, ne, weil ihr ja eben international unterwegs seid.
Ja, genau.
Was ja den meisten deutschen Bands leider erspart bleibt.
Ja.
Das heißt, da habt ihr dann immer noch einen Ansprechpartner für England.
Ja.
Ja.
Mit dem habt ihr wie viel Kontakt?
Also im Release viel. Ja. Da sprechen wir schon viel. Also dem bis zu, wir haben angefangen, dem sogar ungemischte Songs sogar zu schicken und zu fragen, wie er es findet oder ob er noch Ideen hat für Labels. Also ich glaube, das ist halt eh auf unserem Level alles super familiär und dass man die Leute auch gerne mit einbezieht auf einem frühen Stadium und sowas und nicht zu viel Angst vor Meinungen oder vor Business hat irgendwie,
ja, genau.
Ne? Weil die doch nicht so, es sind jetzt irgendwie keine geldgierigen Riesenmogule oder so, sondern das sind halt auch alles passionate Indie-Musikliebhaber.
Ja, das finde ich auch immer interessant, ne? Weil ich das Gefühl habe, dass Leute, die keine Musik machen, aber so Musikfans sind, ja dann automatisch immer denken, alle anderen sind der Feind. Also es gibt immer die Band und die ist cool und alle drumherum sind der Feind. Und ich finde es dann immer so wichtig, den Leuten zu sagen, dass jeder, der heutzutage noch mit Musik arbeitet, das total doll wollen muss.
Ja.
So, ne? Also die geldgierigen Leute, die so wahnsinnig Karriere machen wollen, die sind alle weg.
Ja.
Die machen alle was anderes.
Ja, total.
Und man kann ja eigentlich davon ausgehen, dass das Fans sind, wenn die das zumindest länger als 2 Jahre irgendwie beruflich machen. Und was für einen Anteil, würdet ihr sagen, hat das, was man eigentlich denkt, was eine Indie-Band ausmacht, nämlich Songs schreiben, Songs aufnehmen und damit spazieren fahren? Also zeitlich von eurem
also
Leben.
Also auch mit Touren?
Ja, oder Touren nehmen wir bei euch vielleicht mal raus, erstmal, weil es viel ist. Musik.
Ich finde es so schwer, weil, also ich meine so, was macht eine Indie-Band eigentlich? Also eigentlich war es ja auch schon immer so, dass dass Bands ja auch Bock hatten, irgendwie sich am Artwork zu beteiligen oder Videos. Also es ist ja auch, das kreative Denken geht ja über die Musik raus.
Ja, absolut.
Meistens. Mhm. Also es ist vielleicht anders bei Leuten, die jetzt irgendwie, na, ich will jetzt nicht sagen, was. Und das machen wir auf jeden Fall auch. Und vielleicht machen wir es ein bisschen mehr als andere Leute, was vielleicht auch daran liegt, dass wir von Anfang an einfach nicht so viel Geld hatten und uns dann halt selber um Videos gekümmert haben oder Freunde nach Artwork gefragt haben. Aber so dieses Musikschreiben selbst jetzt zusammen für die Band ist immer sehr, ja, es ist immer ein sehr kleiner Zeitraum im Jahr und dann aber so volle Pulle.
Okay, das heißt, ihr macht es sozusagen so anfallsartig, dass ihr sagt, jetzt wird geschrieben und dann habt ihr, weiß ich nicht, 2 Monate, 3 Monate, in denen wird geschrieben?
Das wäre natürlich ideal. Mhm. Also gerade, könntest du ja mal sagen, in diesem Jahr
Haben
wir, glaube ich, jetzt so 5 Wochen oder so.
Mhm.
uns freigenommen, aber wir machen ja auch so, wenn wir selber zu Hause sind, machen wir uns ja auch viele Gedanken oder schreiben viel Musik. Und wenn wir dann zusammenkommen, ja, gibt's halt eine andere Arbeitsweise. Aber ich glaube, so individuell sind wir schon stetig kreativ tätig oder schreiben Musik oder so. Aber dann dieses zusammen an Songs arbeiten und die so zu finalisieren, ist echt, also das ist so, es ist so absurd, aber eigentlich ist es ja ein Luxus für uns. Also es fühlt sich so an wie so Luxuszeit, weil es ist so sich freinehmen dafür.
Ja,
das
ja,
ist klar. Echt krass irgendwie.
Ja, es war bei uns auch immer so und ist bei mir auch immer noch so, ne, dass man das Gefühl hat, das ist irgendwie das, was man auch macht. Und wenn man dann so, was ich ja auch erlebt habe, so ein bisschen doller in den Mainstream rutscht, dann ist es natürlich immer, dann wird es immer krasser.
Ja.
Da ist es ja dann wirklich so, dass man teilweise, also ich habe immer so Sachen gehört wie, du müsstest jetzt eigentlich schon seit 4 Wochen das neue Album haben. Und du denkst so, ja, aber wann hätte ich das denn? Also ihr wart ja dabei.
Ja.
Also ich war ja die ganze Zeit unterwegs, wann hätte ich das denn machen sollen?
Ja. Oder auch sofort, wir haben ja eine EP rausgebracht, ich glaube in fast jedem Interview, und wann kommt das Album?
Ja, klar.
Und das ist so, aber es ist lustig, weil sich diese, also Indie-Band, als wir angefangen haben, oder ich glaube so die Indie-Bands, die das halt nicht so, weiß ich nicht, kommerziell vielleicht machen, da ist es ja immer so, man hat zum Beispiel, trifft sich einmal die Woche zum Proben.
Ja.
Und das ist halt auch, die Probe ist eigentlich auch oft so nicht so zielgebunden oder zweckgebunden. Jetzt bei uns sind ja die Proben immer für Auftritte oder für bestimmte Shows. Und da, ich finde, erst wenn man anfängt mit Musik, dann ist ja immer einmal die Woche Probe halt, ne?
Ja,
und dann
genau. Probiert
man rum. Und so werden ja meistens auch diese ersten Alben geschrieben, weil das, genau, die Leute halt, deswegen sind die ersten Alben ja auch oft so die besten, weil die so viel...
Oder 10 Jahre drin stecken.
Genau, weil sie halt und so viel Freiheit und so viel... Ja, einmal die Woche trifft man sich und dann schreibt vielleicht einer mal einen Song und dann bringt er den rein und dann wird der die eine Probe gemacht, dann hört man sich den nochmal an und dann macht man wieder weiter. Das steckt immer so viel Zeit dazwischen und dieser ganze Prozess verändert sich dann ja, sobald man eben mit diesem Album dann die ganze Zeit tourt und das bewirbt und so. Und dann kann man, wir haben es dann probiert eine Zeit lang, dass wir uns auch irgendwie wieder jede Woche zum Proben so ganz normal treffen, aber es ist irgendwie so...
Nee, das passt auch nicht zusammen. Ja, es macht dann auch keinen Sinn, weil wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, also dann macht es mehr Sinn, dann diese freie Zeit zu nutzen, wenn man die auf einmal hat. Aber ja, es ist schwer.
Und schreibt ihr tatsächlich auch unterwegs? Also seid ihr so Notizbuch, Laptop, Leute, die immer so nebenher auch schreiben? Ich nicht zum Beispiel.
Ich möchte es gerne sein.
Also ja. Ich wäre es gerne.
Weil ich kann irgendwie nur zu Hause und im Proberaum so... kreativ sein. Ich glaube, Andrea macht das noch manchmal mehr.
Ja, ich habe, aber bei mir ist es auch so ein Wechsel. Also ich glaube, ich probiere so verschiedene Sachen aus und wie das so für mich funktioniert und was ich irgendwie mag an diesem unterwegs arbeiten. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich so eine, also ich glaube, da sind wir auch so ein bisschen unterschiedlich. Für mich ist es eigentlich manchmal, glaube ich, habe so ADHD oder sowas, weil für mich ist es mega schwer, halt lange mich auf irgendwas zu fokussieren oder mich hinzusetzen, zu sagen, ich ziehe das jetzt voll durch. Und wenn ich dann immer wieder mal ein paar Minuten an irgendwas arbeite, dann ist es für mich irgendwie einfacher. Oder oder ich höre nur ganz kurz rein und auch wenn ich nur eine Sache verändere, dann vielleicht nach 2 Wochen bin ich an dem Punkt, wo ich mir dachte, ah, das ist jetzt irgendwie cooler als am Anfang oder so.
Ich finde das aber auch eigentlich, also ich gehe davon aus, dass den Podcast auch Leute hören, hoffentlich, die auch kreativ arbeiten wollen. Also mein idealer Hörer ist jemand, der auch kreativ sein möchte. Und ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, dass man rausfindet und da auch sehr ehrlich ist zu sich, ne, wie man selber funktioniert. Weil es gibt so viele romantische Mythen darüber, wie ein richtiger Künstler zu funktionieren hat. Und dann gibt's immer dieses Bild von irgendwie dem Bob Dylan-Typ, der halt immer sein Notizbuch dabei hat und konstant irgendwie schreibt. Oder ich denke auch manchmal, ich müsste so Monomaner sein. Also ich müsste so eine Sache haben und mich für nichts anderes auf der Welt interessieren.
Das hört man auch immer so mega oft.
Das klingt auch so sexy. So, ne? Also, dass man so jemand ist, der so halt sich nur auf eine Sache reinfreakt. Aber ich glaube eigentlich, dass eine Band zu sein eben so Leuten liegt wie wir wahrscheinlich alle drei das sind, dass man eben auch genauso viel Spaß dran haben kann, ein Musikvideo sich auszudenken.
Ja.
Also ich glaube, das ist vielleicht sogar das, was ganz, ganz begabte Songwriter von denen unterscheidet, die das dann sozusagen auch schaffen, gehört zu werden. Ne? Dass man einen bestimmten Spaß auch dran haben muss, das Drumherum auch geil zu gestalten.
Voll. Und das Stage-Design und irgendwie, genau, oder auch so eine Setliste auch so zu schreiben, dass sie auch anderen Leuten, dass es einen Spannungsbogen hat oder irgendwie so. Also ja, es sind irgendwie viel mehr Komponenten als nur die Musik. Aber man kann ja auch sich immer mehr Nerds dazu holen, die genau eine Sache halt super gut machen. Also ich meine, dass man halt genau irgendwie im Studio dann halt eben diese Sound-Nerds hat, die dann noch genauer sagen können, wenn wir spielen dann ja oft Musik vor und sagen so, ey, wir wollen, dass das so klingt. Und die wissen dann halt irgendwie genau, wie man eben an diesen Sound dann halt kommt, wo ich halt ganz dankbar bin, dass ich mich nicht mit 1000 Mikrofonen beschäftigen muss und wissen muss, so muss man das machen.
Ja, ich glaube, es gibt eben auch einen Künstlertyp, der mehr so schmetterlingsmäßig funktioniert. Also bei mir war das immer so und ich bin eine Zeit lang dann auch so ein bisschen an mir selber verzweifelt und an meiner Aufmerksamkeitsspanne oder Sprunghaftigkeit. Und inzwischen denke ich, nee, das hat's immer gegeben. Und da muss man sich das dann halt so basteln, dass das funktioniert. Und also eine Platte machen und dann verzweifeln alle, die mit mir daran gearbeitet haben, daran, dass ich als nächstes ein Gedichtband machen möchte. Also das ist ja noch so ein bisschen extremer. Aber ich glaube, man gewinnt total, wenn man das umarmt. Und nicht sich so rein saugen lässt, ne? In so Selbstdefinitionen von irgendwie, ne, ich bin Künstlerin und ich muss so voll Scheuklappen haben und alles andere ist voll blöd. Und auch so gerade, ne, man darf ja auch nicht zugeben, dass man irgendwie was will. Also dass man irgendwie ehrgeizig ist oder so, ne? Man darf ja nicht zugeben, dass man das geil machen will und dass man irgendwie auch was davon versteht und dass einem, also ich glaube, romantischer ist das Bild von dem Künstler, der so voll geil Kunst machen kann. Und dann überall hinterher dackelt und alles so mit sich machen lässt. Und es ist ja aber das Gegenteil von Indie.
Ach so, meinst du. Ja, weißt du? Stimmt. Ja,
dass man gleichgültiger ist, meinst du?
Ja, und auch so ein bisschen verloren gerne und eigentlich nur von der Kunst was verstehen soll. Ja. Und alles andere ist auch so ein bisschen suspekt.
Ich glaube aber auch, dass es so, und da denke ich auch voll oft, also man hört so voll oft diese, ja, und dann hat jemand die Musik gefunden von der Band und dann ist die voll groß geworden und die haben gar nichts dafür gemacht und
genau.
Also diese Story hört man ja so mega oft und manchmal denke ich mir auch so, oh ey, I wish it was so easy. Aber dann im Endeffekt checkt man doch, okay, da war doch viel mehr dahinter, aber es ist so ein bisschen die Story, die dann so verkauft wird, weil das dann so spannend ist.
Ja, oder es machen halt wirklich nur die Leute drumherum, aber es geht ja auch fast nie gut.
Ja,
so, ne? Also,
das finde ich auch schlimm, ja.
Das gibt's ja, dass dann irgendein Marketing-Genie sich halt den armen kleinen Drogi schnappt und dann funktioniert es irgendwie für 3 Jahre, aber es funktioniert ja nie langfristig.
Ja,
also
Sex Pistols.
Ja,
zum Beispiel.
Genau. Also man kann das schon machen, aber es ist ja jetzt, das ist auf jeden Fall kein Vorzeichen für eine langfristige Künstlerkarriere irgendwie. Aber das, ich finde das einen interessanten Punkt, weil das auch bei Leuten, die ganz andere Künstlerberufe machen, so ist, dass man immer so, es so ein Ideal gibt von so einer bestimmten Unschuld und man soll eigentlich nur die eine Sache können. Und in Wirklichkeit will man ja aber auch, dass die Leute selbstbestimmt und Indie sind und irgendwie, also gerade in Deutschland habe ich das Gefühl, geht das ganz oft total auseinander. Und in England und so ist das irgendwie okayer, dass man beides kann.
Dass man so hardworking ist, oder wie?
Genau, oder in Amerika. Genau, in Amerika gibt's so diesen Ethos vom hardworking Künstler, der, wo man dann immer denkt, man muss so Bootcamps machen und ganz viele Sit-ups können, damit man Künstler werden kann.
Ja, wobei ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass so der, dass ich weiß irgendwie nicht, ob das schon immer so war, weil ich damals nicht dabei war, aber ich habe das Gefühl, dass echt, ich kenne so viele Indie-Bands, die so viel arbeiten und so viel auf Tour sind. Und das ist so, manchmal finde ich es schon fast ungesund, dass es so die Norm ist, weil sich jeder daran vergleicht. Oder ich kenne das auch von mir. Ich denke mir halt so, okay, wir haben einfach nicht genug gemacht oder das ist nicht genug oder das muss noch mehr sein. Oder weil alles um dich rum ist immer so, jeder andere scheint es irgendwie zu schaffen, aber man...
Auf Instagram, genau.
Oder halt auf so, auch so Releases oder... Weiß ich nicht, aber man sieht natürlich immer nicht, was dahinter ist oder wer dahinter steckt oder was die Band an Unterstützung bekommen hat. Und manchmal merkt man dann auch nicht, boah, okay, man rennt gerade so voll ins Burnout, aber man checkt es irgendwie nicht.
Ja.
Und ich sehe dann aber auch so voll viele Bands, die dann sau viel absagen, weil weil man, ich glaube, weil dann halt irgendwer merkt so, okay, nee, irgendwie slow down und das war jetzt irgendwie ein bisschen zu viel.
Oder deine Stimme sagt slow down, wie mir gerne auf Tour schon mal passiert.
Ja,
oh so shit. Ja, also das funktioniert halt toll, solange es funktioniert.
Ja.
So, ne, und dann kann es ja auch sehr schnell, sehr gründlich nicht mehr funktionieren. Also ich finde das einen total interessanten und spannenden Punkt, weil das auch was, glaube ich, mit diesem irgendwie so Mühelosigkeitsfetisch zu voll. Tun hat oder so. Ja. Ne? Es muss alles immer so mühelos aussehen und so voll Fun und Spaß ja. und so. Und man möchte ja nicht so richtig sehen, wie viel Arbeit das auch ist. Und es muss ja auch beides sein. Also wenn man, es muss ja, also das Ergebnis muss ja leicht aussehen und mühelos. Und das Konzert zum Beispiel muss ja eine Riesenparty sein. Und trotzdem ist das, was man da drumherum macht, teilweise wirklich harte Arbeit. Und es gibt ja aber von Leuten, von Außenstehenden so dieses Bild von, das würde ich auch gerne machen und es ist alles eine riesige Party. Mhm. So, ne? Und irgendwie, also ich habe zum Beispiel von meiner Steuerberaterin mal gehört, dass wenn die auf dem Amt versucht zu erklären bei einer anderen Künstlerin, dass die Konzertbesuche sozusagen absetzen möchte, dass die ihr dann gesagt hat, ich würde auch gerne auf Konzerte gehen und so, ne? Also es gibt, dass es immer noch so eine Haltung gibt von, ihr habt sowieso so einen geilen Beruf, ihr dürft nicht jammern. Also ich glaube, das liegt ganz oft darunter, dass die Leute sich so verheizen.
Ich nehme das irgendwie, also in meinem Freundeskreis nehme ich das so anders wahr, weil mir irgendwie die ganzen Leute immer sagen, oh, ich könnte das ja nicht.
Ja, also es ist ja auch total, wenn ich mir angucke, was ihr macht, dann denke ich das auch.
Und da denke ich immer, wie gemein wäre das, wenn ich jetzt zu dem XY sagen würde, du bist ja Arzt, das könnte ich ja nicht.
Ja.
Oh. Oder so, also, das ist auch immer so.
Jeden Tag Büro, das könnte ich ja nicht.
Ja, genau. Also das, was du machst, das könnte ich ja nicht. Das
würde man auch nie sagen.
Nee, aber zu uns wird, also mir wird das irgendwie so oft gesagt. Da habe ich auch schon richtig viele, richtig schlimme Streits gehabt mit meinen Freundinnen darüber oder Freunden. Oder teilweise auch, weil deren Ehemänner das dann so gesagt haben.
Aber sagen die das dann so abschätzig?
Nee, ich glaube einfach so naiv raus, weil die es wirklich meinen oder so. Aber die sind halt sich nicht bewusst, weil vielleicht hängt das auch ein bisschen mit dem zusammen, was Judith gesagt hat. Ich glaube, die denken, dass es so ein krasser Traum ist und dass man sich so selbstverwirklicht und so das alles so geil findet, dass man das halt auch so ab... brushen kann, wenn jemand sowas sagt. Also ich glaube, vielleicht ist das so eine Art und Überschätzung auch manchmal mit der Sicherheit, die wir dann mit dem haben, was ich zum Beispiel auch oft nicht habe, weil ich auch oft so bin, oh, krass, also weil man ja auch oft zweifelt irgendwie daran.
Ja, total.
Also ist das jetzt irgendwie richtig und wie lange geht das noch so weiter? Und irgendwie kann man nichts anderes machen als das, weil man das auch so viel Spaß macht, aber es hat auch seine Schattenseiten.
Der Preis ist hoch.
Sieht seine Freunde nicht so oft und man hat überhaupt keine Sicherheit, Zukunftssicherheit und irgendwie weiß halt manchmal auch nicht, wie das Geld dann fürs Ende des Jahres reicht oder so, ne? Genau, und dann sagen einem, wenn man vielleicht manchmal an so einem Punkt ist, dann sagen einem dann Leute sowas und dann bin ich richtig sauer.
Ja, verstehe ich total. Ich glaube, man hat halt selten Berufe, wo das wirklich so nah beieinander liegt. Ne? Dass es halt Traumverwirklichung ist und auf der anderen Seite aber auch eine Form von harter Arbeit, die ganz viele Leute auch wirklich nicht machen könnten. Und ich glaube, der Unterschied zwischen, also es gibt so viele Leute, die wahnsinnig begabt sind und dann passiert nichts damit. Und ich glaube schon, dass einer der Unterschiede der ist, dass man es auch wirklich doll wollen muss und halt auch irgendwie viel reingeben. Und auf der anderen Seite aber natürlich nicht reinrutschen darf in diesen sich Verschleiß-Ethos, oder? Also dass man da nicht so tatsächlich, also man kann auf jeden Fall nicht länger als 1-2 Jahre eben dieses Ding mitmachen mit mehr ist immer mehr. Aber ich habe das immer so empfunden, also dass man auf jeden Fall von Leuten umgeben ist oder von so einer Art Selbsthype-Maschinerie, ne, die so funktioniert, dass man irgendwie denkt, es muss immer noch mehr. Also ich habe mich ja total verschlissen, so, ne? Also ihr könnt mich auch gerne als abschreckendes Beispiel nehmen. Es ist auch nicht so wahnsinnig gut gegangen. Und ich kann mich aber noch so gut daran erinnern und manchmal rutsche ich auch selber noch rein in diesen Zustand. Also man ist ja dann auch so berauscht von dem, was man leisten kann. Es macht ja auch total Spaß. Also es macht ja auch Spaß, abartig viel zu arbeiten. Es hat ja auch was, ne? Also es hat einfach so einen hohen Ausschlag alles irgendwie. Aber es ist halt nur lustig, solange es lustig ist, so ein bisschen, ne? Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann funktioniert es auch teilweise sofort gar nicht mehr. Mhm. Also, ich weiß nicht, und bei euch ist das ja dann alles noch international. Also, wenn ich mir angucke, was ihr macht, dann habe ich auf der einen Seite so ein Gefühl von, boah, es muss so Spaß machen, Girl zu sein. Also, es sieht nach mega Spaß aus. Und eine geile Band zu haben, macht total Spaß. Und in andere Länder zu fahren, macht total Spaß. Und auf der anderen Seite denke ich, boah, krass. Ja. Irgendwie, weil ihr ja auch noch ne selber fahrt oder Sprinter fahrt.
Ja.
Zumindest. Und als wir uns einmal getroffen haben, seid ihr dann irgendwie, glaube ich, um 11 noch losgefahren, um ja. mit dem Sprinter, oder es war noch nicht mal ein Sprinter, sondern einfach mit so einem PKW ja. noch nach Berlin zurückzukommen. Ja. Und das ist halt auch, also nur teilweise glamourös, so, ne?
Ja, ja, absolut.
Und habt ihr so Techniken? Habt ihr so Self-Care, Notfall-Sachen schon gelernt, wie ihr irgendwie euch ausgleicht oder so?
Irgendwie, ja. Ja, es ist voll schwer, weil es meinte auch, letztens hat auf Instagram hat jemand in so eine Story geantwortet, so, weil ich irgendwie getanzt habe oder sowas auf einem Festival und dann hat jemand kommentiert so, oh, es sieht so aus, als hätte Andrea keinen Tropfen Traurigkeit in ihrem Leben.
Hm.
Da war ich so, ah, Alter.
Wenn du wüsstest,
ey, 80% Traurigkeit, 20% glücklich.
Tanz im Regen auf dem Festival.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich bin sau schlecht im Self-Care.
Ja, wir sind da sehr schlecht drin. Ja. Und weil wir auch so viel Spaß haben dann auch daran. Was wir jetzt, glaube ich, so lernen müssen, dadurch, dass wir halt ja auch keine Wochenenden haben oder keinen Urlaub, dass wir halt das
oder
so
zumindest nicht die von anderen Leuten, ne?
Genau. Mhm. Dass wir so ein bisschen schauen, dass man halt dann auch, ja, jetzt sind wir zum Beispiel, haben wir ein richtig verrücktes Wochenende gerade hinter uns, mit wo halt irgendwie der Wecker die ganze Zeit um 3:30, glaube ich, geklingelt hat, weil wir um 6 Uhr einen Flieger nehmen mussten. Und
ihr müsst ja dann auch noch fliegen.
Ja. Und dann waren wir, jetzt sind wir halt so, jetzt, genau, ist jetzt halt noch heute Podcast mit Judith und dann ist danach hoffentlich jetzt mal unser Wochenende, also so jetzt so zumindest morgen.
Morgen und übermorgen ist
dann unser Samstag und Sonntag.
Wobei, das finde ich ehrlich gesagt ganz schön, dass man sein Wochenende Zeit versetzt, ja, wenn man es macht.
Ja.
Also wenn man halt nicht vergisst,
ja.
Wochenende zu machen, dann finde ich es voll geil, ja. Wochenende zu haben, wenn kein anderer frei hat.
Ich auch. Also das, man muss sich auch mal die Gegenrealität vorstellen. Ich glaube, wir sind beide nicht so Leute, die ja irgendwie von 9 bis 17 Uhr irgendwie sowas machen könnten. Und ich glaube, wir genießen das auch total, ja, diese Zeit selber einzuteilen und irgendwie auch an was zu arbeiten, was uns gehört. Also und was unser, nicht für irgendwie jemand anderen halt dann doch, ne? Also
ja.
Das ist schon
ganz schön. Ich habe auch das Gefühl, der Preis ist ganz schön hoch. Höher als, glaube ich, manche Leute sich vorstellen können.
Ja.
Aber das, was man kriegt, ist auch ganz schön geil.
Ja.
Also so, man lässt sich halt einfach ein auf einen Lebensweg, der jetzt nicht besonders gemittet ist.
Ja.
So, aber ich glaube, man kann so ein bisschen dran drehen. Also man kann schon, glaube ich, lernen zu unterscheiden, oder bei mir war das das Wichtigste, ne, zu lernen zu unterscheiden, was die Ansprüche von anderen Leuten sind. Weil man kann, und was die eigenen,
voll.
Was der eigene Ehrgeiz ist, was der eigene Bock ist und so. Weil ich mich zum Beispiel auch immer viel mehr verschleiße an Sachen, die ich nicht wirklich machen will.
Ja.
Also das finde ich drastisch, den Unterschied, wie viel Energie ich habe für Sachen, die stimmen und die ich wirklich machen will. Und inzwischen gelernt habe, so ein bisschen genauer hinzugucken. Also auch in den Körper und so, oder? Also so ein bisschen genauer zu gucken, wenn irgendwo so.
Man merkt es eigentlich auch sofort, wenn man was zusagt und man hatte da eigentlich gar keine Lust zu oder so. Und
ja, total.
Eigentlich ist da sofort so ein was im Bauch, finde ich. Also so.
Aber ich habe zum Beispiel im letzten Jahr oder in den letzten 2 Jahren dann auch öfter mal angefangen, Sachen wieder abzusagen, was ich früher nie gemacht habe. Ne? Ich bin früher einfach immer, ich habe es zugesagt, ich mache das jetzt. Und dann habe ich angefangen, Sachen mal abzusagen, weil sie nicht stimmen. Vielleicht 4-mal, ja, also auf 2 Jahre verteilt oder so. Und dann war das aber eben auch so, dass ich sofort das Feedback gekriegt habe, du musst gucken, dass du nicht den Ruf kriegst, unzuverlässig zu sein.
Ja.
Ne? Und du musst gucken, also du hast ja jetzt schon ganz schön viel abgesagt und so, wo ich irgendwie denke so, okay, ich habe in 12 Jahren, wir sind Helden, 2 Konzerte abgesagt, glaube ich. Also können wir nachher Pola nochmal fragen, ob das stimmt, ob das Geschichtsklitterung ist. Aber ich glaube, also ich habe Konzerte gespielt mit 40 Grad Fieber und mit Kotzeimer neben der Bühne und so, ne? Und aber die 2 Konzerte, die ausgefallen sind zum Beispiel, die waren dann vor so vielen Leuten, dass es mir meine Versicherung so übel genommen hat, dass ich jetzt meine Konzerte kaum noch versichern kann.
Krass.
Ne? Also ich meine, dass das einfach so gestiegen ist. Also das finde ich immer einen Punkt, den finde ich ganz interessant, wenn man so über den Druck redet. Und dass es so eine Sache ist, zu sagen, mach dir nicht so viel Druck. Mhm. Und der andere Punkt, der ist, dass es aber halt auch tatsächlich bestraft wird oder zumindest man sehr tapfer da. Also wenn man das nicht möchte, wenn man sich nicht verschleißen möchte, dann muss man auch ein ganz schön gerades Rückgrat zulegen, weil es wird einem auch wirklich widersprochen. Es ist nicht so, dass dann alle sagen, ja, finde ich total super, dass du jetzt mal so ein bisschen besser auf dich aufpasst, sondern alle sagen, du sollst voll super besser auf dich aufpassen, aber nicht heute und nicht hier. Also das wäre jetzt noch wahnsinnig wichtig. Und hier heute 12 Radio-Interviews zu machen, ist schon wichtiger. Schlafen kannst du irgendwie nächste Woche.
Ja, es ist schon wichtig. Ja, das ist der Satz.
Total.
Aber ich glaube, es ist auch ein bisschen so eine, also vielleicht haben wir da auch Glück, dass wir zu zweit sind und unsere Managerin ist auch eine gute Freundin von uns. Manchmal, glaube ich, ist es auch so, ich finde es so lustig, wenn man so merkt, wie sich so Perspektiven wechseln und dann wird plötzlich einem so diese Last abgenommen. Also zum Beispiel ist es mir letztens nur aufgefallen, dass wir haben zu dritt überlegt, ob wir was zusagen sollen oder nicht. Mhm. Und immer dieses so, ich weiß nicht, wie ich das benennen soll, aber dass dem Wichtigkeit zugeschrieben wird, das liegt ja eigentlich in unserer Macht. Absolut, und als wir uns dann irgendwann mal so kollektiv dafür entschieden haben, so, es ist nicht so schlimm, wir machen es jetzt nicht, dann war es plötzlich auch weg. Also man hat sich nicht schlecht gefühlt oder sowas, weil ich glaube, dieses so, es wäre jetzt wichtig, das zu machen. Vielleicht wird es ja auch von uns jetzt sozusagen ferngehalten, weil unsere Managerin damit dealen muss irgendwie. Ja. Aber ja, dass es so für den persönlichen Stress auch so gut ist, wenn da jemand ist, der sagt, komm, das ist jetzt in Ordnung irgendwie.
Das ist nicht so wichtig.
Ja, aber gleichzeitig auch vielleicht so, wenn man, ich finde es natürlich auch wichtig, dass man das Rückgrat hat, Sachen abzusagen, aber auch wenn man vielleicht so denkt, boah, das kann ich gerade nicht, dass dann vielleicht auch jemand da ist, der sagt so, komm, das schaffst du, oder der so auch an dich glaubt wiederum irgendwie. Also es ist so, ich finde beide Seiten irgendwie wichtig.
Ja, man braucht ja auch viel Energie. Also ich glaube, man kann sich nicht in diesen Beruf reingeben und sagen, ich mache das auf dem halben Arsch. Das geht wirklich nicht. Ja. So, ne? Man muss das ja doll wollen. Man muss total viel Energie reinstecken. Aber ich glaube, man kann eben genau hingucken, wo rein. Ich experimentiere jetzt immer, ich habe über meinem Schreibtisch mir selber ein Bild gemalt und da steht drauf, hell yeah or no. Und das habe ich irgendwo gelernt in irgendeinem Buch, was sonst auch schlau war, aber ich weiß nicht mehr in welchem. Und das funktioniert wirklich total gut. Also man hat ja immer so wenig Vertrauen, also man denkt immer, okay, aber wenn ich jetzt wirklich nur noch die hell yeah Sachen machen würde, also die Sachen, wo ich so aus dem Bauch raus sofort denke, geil, unbedingt, dann bleibt nicht genug übrig und dann kriegt man so Angst. Aber ich glaube, man kann das wirklich viel drastischer machen, ohne dass was Schlimmes passiert. Ja. Beziehungsweise mit der Chance, dass dann auch richtige Hell-Yeah-Sachen passieren. Hm.
Ja, ich glaube, dass vielleicht auch manche Leute irritiert, mit denen wir zusammenarbeiten oder mit denen wir zusammengearbeitet haben, dass wir halt auch Sachen machen, die für uns hell yeah sind, aber für alle anderen halt nicht.
Ja, ja.
Die halt so,
was? Alles, was bei uns in Amerika passiert, genau, ist alle, für viele Leute so, what the fuck,
oder
warum
auch
machen
England,
die das?
Warum? Also ich glaube, weil zum Beispiel auch England zu tun oder unsere Entscheidung damals, dass wir echt, ich meine, wir waren jetzt echt wahrscheinlich 6 oder 7 Mal in England auf Tour, also entweder alleine oder mit Support, aber es war halt finanziell immer scheiße.
Klar.
Also wir haben immer drauf gezahlt, also wenn sich Leute fragen, also wenn, oder wenn Leute denken, dass wir irgendwie viel Geld haben, so nein, weil wir touren. Genau, weil wir touren und auch wenn wir woanders vielleicht dann Geld machen, dann stecken wir es halt in was anderes wieder rein, also zum Beispiel England touren oder USA. Und das macht uns aber so viel Spaß und das definiert uns als Band und das ist auch so ein bisschen dieses, ich glaube, dass wir jetzt so, ohne dass wir jetzt uns irgendwie hingesetzt haben und darüber geredet haben, aber dass es unsere Ansprüche sind. Also manchmal denke ich mir so, ah, wieso, okay, es klingt jetzt mega scheiße und niemand soll mich jetzt dafür haten, aber manchmal frage ich mich schon, wieso haben wir eigentlich nicht mehr Instagram-Follower? Also wieso ist es so scheiße schwer? Also kann das nicht einfach so normal sein oder oder wieso hat diese andere Person, also was macht
man
falsch?
Dabei habt ihr so ein schönes Instagram.
Ja, danke. Ich meine, diese giftigen Gedanken kommen halt einfach manchmal, man kann sich nicht wehren. Und denke ich mir so, hä, fuck it, das ist ja auch nicht unser Anspruch. Ich glaube, unser Anspruch ist, wir wollen in andere Länder reisen und da Touren und mit Bands spielen, die wir geil finden, und das machen wir. Und das machen vielleicht andere Leute nicht, die vielleicht woanders erfolgreicher sind, aber wir machen halt das, was wir machen irgendwie, und dann ist es auch in Ordnung, so wie es ist halt.
Ja, ich glaube, man muss dann auch teilweise einfach sehr tapfer sein und dazu, ne, also dabei bleiben, weil ich hab das auch dauernd, dass ich mit Leuten rede, die dann mir eine Stunde lang versuchen zu erklären, warum irgendwas unvernünftig ist, was ich machen will, und dann habe ich oft mit den Leuten so aneinander vorbeigeredet, weil dann gehe ich auf die Ebene und versuche das zu verteidigen, warum das wohl einen Sinn ergibt. Mhm. Und eigentlich ist die Antwort einfach nur, ja, aber ich will das ja machen.
Ja.
Also ich will ja auch, es ist mir gar nicht so wichtig, was dann damit passiert. Ich will das machen. Und das größte Frustpotenzial bei mir liegt darin, Sachen nicht zu machen. Also schlimmer als sich zu schrotten und zu überarbeiten und nicht genug Selfcare zu machen, ist bei mir definitiv Sachen nicht zu machen, die ich dringend machen will. Ja, also tut mehr weh. So, ne? Und da verliert man auch unheimlich viel Energie, wenn man sich so ausbremsen lässt.
Du, ich finde es gerade so lustig, weil irgendwie finde ich doch, also ich meine, am Anfang haben wir uns ja alle ausgeschlossen als Schmetterlingskünstler. Mhm. Aber irgendwie, vielleicht sehen wir das ja, also ich stelle mir gerade vor, wie wenn anstatt uns jetzt drei Leute, mit denen wir so auf Business-Ebene arbeiten, hier sitzen würden und die dann so alles, was wir sagen, so anders kommentieren. Irgendwie so.
Stimmt.
Oh ja, dann sagen die wieder, das wollen die machen, aber die sehen einfach nicht das große Ganze.
Ja, genau. Oder was.
Und wir so,
und dann gibt es wieder das Burnout, weil sie dann wieder nicht.
Und wir sind so, wir wollen frei sein und das machen, was wir machen.
Ja, genau.
Ja klar, das ist glaube ich, auch wichtig, dass man Berater hat, die ab und zu mal fragen, so, hast du das zu Ende gedacht?
Ja.
Und willst du das wirklich machen? Weil natürlich, ne, also ich habe oft Ideen, die halt auch viel Arbeit machen. Für mich und aber auch für alle anderen. So, ne? Und natürlich muss man dann sich das manchmal anhören, dass jemand sagt, so, ja, aber es wird auch viel Arbeit machen. So, und du hast viele Ideen. Und also jemand, der mir sehr nahe steht, erinnert mich auch manchmal daran, dass ich nicht unbedingt alles umsetzen muss, was mir so einfällt, weil mir dafür einfach zu viele Sachen einfallen.
Ja.
Also das gibt's ja auch so. Aber ich finde, wenn man sich sicher ist, ich bin auch inzwischen davon überzeugt, dass einen die Sachen, die eben hell yeah sind, an Orte tragen, die dann auch so sind.
Ja.
So, also auch wenn der Weg hart ist und so, ne? Aber ich glaube, man kann nicht zu vernünftig sein und zu viele Sachen machen, die irgendwie saugen.
Ja. Mhm. Voll.
Was ich noch überlegt habe bei euch, weil, also Indie ist ja inzwischen was anderes, als es das früher mal war, so ein bisschen. Und ich frage mich, was jetzt 2019 eigentlich Indie bedeutet, weil ich das Gefühl habe, dass durch das Internet sich das so auflöst und man sowieso so vieles außerhalb von Strukturen machen kann. So, ne? Also, dass so die Major-Firmen immer mehr Indie-Taktiken fahren, die Indie-Firmen immer majoriger werden, weil sie sonst einfach eingehen würden und sich das nicht mehr leisten können. Also was macht heute das aus, dass man Indie ist, außer dem Style der Musikrichtung?
Aber ich habe nur mal ganz kurz eine Frage. Und zwar, also der Indie, mit dem ich aufgewachsen bin, oder so Brit-Indie aus den 2000ern, ne? Aber so eigentlich Indie war das doch auch nicht, oder? Also waren die nicht auch bei Major-Plattenfirmen
viele,
und sowas?
Ja.
Also so Arctic Monkeys?
Viele, ja.
Ja, das, also.
Na, ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, aber auch nur, weil ich das immer schon gefühlt habe, weil ich habe nie so eine dolle Grenze empfunden, auch als Fan nicht oder so. Ne? Ich war nie Indie-Fetischist oder so, sondern ich fand immer schon irgendwie eben, weiß ich nicht, Madonna geil oder jetzt Sia oder so und dann Sachen, die wirklich total Indie sind. Und ich habe halt das Gefühl, dass viele Leute damit so eine Style-Befindlichkeit meinen und eigentlich einen Sound. Mm. Und es aber ja inzwischen zum Beispiel im amerikanischen Mainstream Sachen gibt, die so total freakig sind und auch künstlerisch einfach total abseitig von allem, was erwartbar war, damit riesigen Erfolg haben. Und dann gibt's totale Reißbrettsachen, die super scheiße sind. Dann gibt's wahnsinnig ehrenwerte Indie Leute mit einem hohen Anspruch. Dann gibt's Indie-Leute, die komplett nur davon leben müssen, dass sie auf den Dächern von irgendwelchen Schnapsfabrikantenbussen spielen. Ja. So, ne? Also ich habe das Gefühl, das gibt es so eigentlich nicht mehr.
Ja.
Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt aber halt das Internet die Möglichkeit, unabhängig davon, mit wem man jetzt zusammenarbeitet, wirklich unabhängiger zu sein. Also ich wünsche mir das manchmal, dass ich denke, wenn man den Sprung noch schaffen würde, das Internet wirklich zu nutzen, um halt Indie zu sein im Sinne von unabhängig, und dann eben auch viele Sachen nicht mehr zu machen, die man früher so machen musste. Aber ich habe das Gefühl, und das gilt wahrscheinlich für euch auch noch, dass man jetzt halt so dazwischen hängt und beides machen muss. Also man kann, oder zumindest einem das irgendwie suggeriert wird, also man muss die ganzen Sachen noch machen, man muss unheimlich viel Radio, Interviews machen und überhaupt Interviews machen und wahnsinnig viel spielen. Und dazu ist jetzt noch dieses Internet gekommen. Und das im Moment addiert sich das einfach nur. Also man muss eigentlich auch noch sein eigener Social Media Manager sein und könnte damit 60% seiner Zeit zubringen. Aber man, die meisten Leute erkaufen sich damit noch nicht, dass sie irgendwas anderes nicht machen.
Ja. Kennst du den, ich höre voll gerne diesen Podcast, der heißt The Future of What? Der geht nur über Indie, Business, also in Amerika aus amerikanischer Sicht, da werden halt so, ja, Labelbesitzerinnen und irgendwie Künstlerinnen und so. Und da geht's halt total viel darum, inwieweit diese Indie-Szene gerade zum Beispiel irgendwie als Gegenstück zu diesem, also zum Internet, weil es ja auch bei diesen Streaming-Portalen und sowas, es gibt ja totale Gatekeeper eigentlich da drin. Also es ist ja nicht so, dass uns das jetzt alle total emanzipiert hat und
absolut nicht,
nur das Beste gewinnt sozusagen oder wird groß, sondern es ist ja noch so eine Instanz dazwischen, und die haben das so ein bisschen verglichen mit wie früher, als ob jetzt alle Mainstream-Radio hören. Weil früher gab es halt Mainstream-Radio und Indie-Radio.
Ja.
Und im Indie-Radio konnten sich andere Musik stattfinden als im Mainstream-Radio. Und jetzt haben wir halt so Streaming-Portale und alles muss da drin, alles muss gerade im Mainstream stattfinden und misst sich da drin sozusagen. Und da verlieren eigentlich total die, wenn man jetzt Indie eher als Style mit ein bisschen nicht so poppig, nicht so populiert, ein bisschen rauer und so eher definieren will. Und die haben zum Beispiel, das fand ich total interessant, weil wir ja auch irgendwie daran glauben oder uns dieses Touren immer total viele Fans gebracht hat und dieses Internet irgendwie so dazu kam, und das war auch wichtig, aber wir haben irgendwie immer gespürt, sobald wir eben analog quasi unterwegs waren und auch manchmal auf, also Supports gespielt haben oder auf Festivals gespielt haben und jetzt auch in Amerika, dass dann halt die Leute, da sind dann vielleicht, wenn man das erste Mal spielt, in Amerika 40 Leute, aber dann kommen da, sind das halt irgendwie 3-4 Hardcore-Fans, und die bringen dann das nächste Mal, dann spricht sich das rum und die bringen dann wieder mehr. Also das ist so dieses Multiplikator-mäßige, also analog halt auch total gibt. Und oder das jetzt vielleicht im, wenn man jetzt so fragt, was ist ein Indie-Künstler im so einem Zeitalter, in diesem digitalen Zeitalter, sind es vielleicht auch so Leute, die das mehr machen und nicht so sehr auf dieses Digitale überhaupt vertrauen. Weil, genau, so Bands wie...
Das sind bestimmt die von übermorgen sozusagen, ne? Also die jetzt schon denken, vielleicht sollte ich nicht alle meine Pferdchen im Internet laufen lassen.
Ja, manchmal denke ich schon so, was ist, wenn alle Social Media jetzt so gelöscht wäre? So wie erfolgreich wäre man?
Ja,
genau. So ein bisschen so, wo sammeln sich die Fans? Das ist schon ein unheimlicher Gedanke irgendwie auch, ne?
Ja,
aber ja, es kann gibt ja auch passieren.
So Bands, die wir zum Beispiel total toll finden mit The OCs oder Ty Segall oder so, das sind ja alles Leute, die geben Scheiß auf Social Media, die machen da ja fast gar nichts. Die haben da auch überhaupt kein Following. Und wenn man das daran messen würde, wären die total unrelevant, aber deswegen sind die gerade so relevant, weil die auch, wenn da halt ein Konzert announced wird, und das muss auch nur, die müssen auch nicht mehr viel plakatieren, sondern das ist, spricht sich schon so krass rum, wenn die irgendwo spielen, dass die halt auch ohne das irgendwie, weiß nicht, 2000 Leute dann halt auch ziehen oder 1000 oder so, was ich schon gut finde.
Aber so, was meinst du, die machen das über wahnsinnig viel Spielen?
Ja, die gibt's halt auch schon seit
10 einfach Jahren durch eine, so. Genau, durch Spielen und durch eine geile Live-Show, und dass man halt auch vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, man ist halt underground und man kennt es halt dann nur so über Eck, und dann ist es vielleicht, ich finde, das ist wirklich so ein bisschen wie so ein Kult, so Leute, die diese Bands hören. Also wenn man.
Aber das finde ich ganz tröstlich, weißt du, weil ich habe oft mit diesen Streaming-Portalen das Problem, dass ich das Gefühl habe, also das Indie, so wie ich das mal wahrgenommen habe, eben als auch was, was so mal beim Bügeln stört, ja, irgendwie im Moment ersetzt worden ist durch so Indie-Music. Also ja, das ist so, dass die Leute, die gewinnen bei diesen Streaming-Portalen, sind halt die Leute, die du in diese ganzen Playlisten machen kannst zum Duschen und ja, zum Joggen ja, und keine Ahnung. Und dann gibt es ganz viele so schön singende
Billie Eilish.
Ja. Na, die ist ja wenigstens super. Die ist ja wenigstens noch dark und keine
aber
Ahnung.
Ich finde so Billie Eilish, aber so alle so Nachmacher von ja, ihr sozusagen.
Ja, es gibt einfach wahnsinnig viel so gefälligen Indie,
ja,
wo ich denke, was ist denn daran jetzt besonders Indie? Also das hat nichts gegen die Künstler oder so, aber es ist so uniform.
Ja.
Also hast du Playlisten lang so netten Folk mit ja, so
und die Stimmen sind immer so.
Genau, es ist alles sehr
schmatz,
sehr hübsch, ja, so ne? Oder vor allem die Frauen. Also ja, finde ich, sind das klingt alles immer sehr hübsch und stört bei nicht viel und so. Ja. Und ich habe überhaupt nichts gegen solche Musik, aber ich denke manchmal, was ist denn mit Indie, so 90er Jahre Indie, der auch mal stört? Wo ja, ist denn der jetzt? Und man kann diese ja, Portale ja so nutzen.
Total da.
Genau, aber
der kommt nur nicht in dein Discover Weekly.
Das meine ich eben, der gewinnt nicht auf diesen Portalen.
Wobei ich höre so viel gute Musik auf Spotify, dass mein Mix der Woche immer richtig gut ist.
Aber ich glaube, Mix der Woche ist immer richtig gut. Ja. Ich glaube, was kacke ist, sind diese
Affekt-Chill-Playlists und so. Oder so. Genau. Aber ich finde, so zum Beispiel Bandcamp ist ja in Deutschland gar nicht so krass beliebt, aber in Amerika kann das ja richtig einen Künstler brechen, während der auf Bandcamp.
Wir brechen ist positiv belegt, ja, genau, sagen break, wir mal in diesem Podcast.
Wenn der auf Bandcamp super viele Follower oder die Leute bezahlen dann ja auch für, dass sie dann einen Download bekommen quasi von dem Song. Nicht so wie bei Streaming, wo man dann ja eigentlich nichts hat.
Nichts hat, ja. Punkt.
Und ja, das finde ich irgendwie so, zum Beispiel dieser Sandy Alex G, ist ein total cooler Künstler, der ist jetzt irgendwie zu Caroline, glaube ich, gegangen, aber der war halt ein totaler Bandcamp, also so ein, der da riesig geworden ist irgendwie über diese Plattform.
Aber ich finde, das ist halt so, dass das für mich eigentlich auch Indie ist oder eine Indie-Band oder ein Indie-Künstler, wenn, also ich kenne es zum Beispiel, ich meine, Sandy Alex G ist jetzt ein Beispiel oder Princess Nokia, die eigentlich so Hip-Hop macht, was jetzt auch nicht Mainstream ist, aber die halt auch
der
so...
Der stört zum Beispiel, die stört beim Bügeln.
Genau, ja, die würde beim Bügeln stören, aber dass die auch aus diesem Tumblr-Soundcloud-Szene, aus der so bekannt geworden ist, so die hat einfach Sachen hochgeladen und dann hat sie so ein Internet-Following bekommen und hieß, glaube ich, früher auch anders, hieß irgendwie Wavy Spice und dann ist es so lustig, weil dann unter YouTube-Videos steht dann so, oh my God, is that Wavy Spice? What is she doing now? Und sowas, dass es halt so eine ganze Internetkultur gibt und die auch ohne Plattenfirma und ohne Team sozusagen ihre erste Platte gemacht hat und mega viel ausverkauft hat und sie halt auch immer so gesagt hat, so dass sie so mega dankbar ist, dass sie ohne dieses Online-Following hätte sie das halt nie geschafft, aber dass sie halt total unabhängig deswegen ist. Und dass ich finde, eigentlich kann man diese Digitalisierung auch dahingehend nutzen, dass man halt,
im Prinzip eigene Shops macht oder sein Zeug halt direkt verkauft.
Genau,
eigene Shops
oder genau, du bist eigentlich so der, du musst einfach halt, wenn du eine Fanbase hast, kannst du eigentlich machen, was du willst. Und das macht sie zum Beispiel auch, was ich auch krass finde. Sie hat dann so ein zweites oder eine EP oder ein Album rausgebracht, was so total emo war. Und es war jetzt vielleicht nicht mein Ding, aber sie war so, hey, ich weiß, manchen gefällt es vielleicht nicht, aber ich habe voll Bock, das zu machen. Deswegen habe ich das jetzt gemacht irgendwie. Ja, das finde ich irgendwie auch ein gutes Beispiel.
Ich finde das, glaube ich, auch sozusagen das Spannendste im Internet, wenn man es schafft, das so zu nutzen, ne, dass man sagt, ich nutze das, um direkt an meine Leute ranzukommen. Und wenn man in irgendeiner Form, also über Bandcamp oder über eben so Patreon-Systeme oder so, ne, dass man sagt, ich mache in diesem Internet, solange es hoffentlich noch möglich ist, meine eigenen Laden auf. Und dann ändert man vielleicht auch den Vektor. Weil was ich schwierig finde, ist, wenn man sich sonst so blind ins Internet begibt, dann unterschreibt man gerade so ein bisschen, dass es nur um Aufmerksamkeit geht.
Hm.
Also ne, man sagt so, also Aufmerksamkeit wird so zum Selbstwert und man unterschreibt, dass man irgendwie an 4 Millionen Leute ran kommunizieren muss und das ist alles immer nur Werbung. Also es wird einem alles immer verkauft, mit der du verdienst an denen allen nichts, weil du vielleicht am Schluss dann 10.000 von denen 0,00005 Cent für dich ausgeben. Hm. Ne? Also man unterschreibt das so. Und ich finde das ganz schlecht fürs Herz, dass man sozusagen so sagt, irgendwie, ich muss unglaublich viele Leute erreichen, damit ganz, ganz wenig übrig bleibt. Und ich glaube, das Versprechen im Internet liegt eigentlich daran, dass man gar nicht so viele Leute erreichen muss. Man muss die halt nur wieder dazu kriegen, irgendwelches Geld für einen auszugeben. Ja,
aber manchmal, also ich glaube, ich meine, es ist eine andere Form, wenn man sich jetzt anschaut, so The OCs und Ty Segall oder das Publikum von Princess Nokia, ist natürlich ein anderes Publikum und vielleicht sind einfach Bands, die ein anderes Publikum haben, machen das halt so, wie es dahin, also ich glaube, natürlich machen die das einfach so, wie es passt. Bei Princess Nokia, die hat halt dann viele Brand-Deals, weil sie halt eigentlich auch eine öffentliche Person ist oder sie ist auch Fashion-Icon, was weiß ich.
Ja, genau.
Und macht halt dann so ihr Geld und dann rechnet sich das vielleicht wieder. Ja, wobei klar, halt Leute wie The OCs und Ty Segall, die sind jetzt nicht so, boah, ey, wenn wir jetzt die 2 Millionen knacken auf Spotify, dann haben wir $100 auf dem Konto am Ende des Monats. Ich glaube, das ist denen halt egal, weil die wissen, die Leute kommen und kaufen die Platten auf den Konzerten.
Ja. Aber im Prinzip macht ihr das, wenn ihr jetzt so einen Schwerpunkt auf Live setzt, dann macht ihr das ja im Prinzip auch. Also ich finde das einfach das Spannendste, dass man sagt, man versucht im Gegenteil wieder direkter an die Leute ranzukommen und nicht so breit zu senden und nicht immer zu versuchen, jeden mit seinem Zeug zu belämmern. Also so, ne, da hatte ich auch noch nie ein Interesse dran, dass ich denke, muss überhaupt nicht jeder hören.
Ja.
Ich möchte irgendwie möglichst am liebsten mit einer Spritze das injizieren, den Leuten, die das geil finden. Und die anderen müssen das überhaupt nicht mitkriegen.
Ja.
Und ich glaube, dafür kann man das benutzen. Man muss nur noch so ein bisschen schlauer damit umgehen.
Ja, ich glaube, wir haben auch tendenziell, es ist für uns voll wichtig, dass wir Sachen spielen, wo wir denken, das könnte den Leuten gefallen. Ich glaube, so für mich ist es, oder es ist dann auch immer so ein bisschen pointless, halt auf irgendeinem Event zu spielen, weil dann irgendwie die Gage stimmt, aber die Leute sind dann halt so, weil sie, oder die sagen dann so, oh, ihr seid ja aber richtig taffe Frauen. Dann muss ich auch schon wieder kotzen. Ey, oder was ich auch krass fand, was ich in diesem Podcast noch sagen wollte auch, ist, wir haben ja bei diesem Festival von Gisbert
zu Kniphausen.
Gespielt. Und da gab es ein Rolling Stone Review, also eine Rolling Stone. Und dann stand so bei uns wieder so das Power-Frauen-Duo. Und da war ich auch schon wieder...
Habt ihr schon gemerkt, dass ich beschlossen habe, das übrigens überhaupt nicht anzusprechen, dass ihr weibliche Reproduktionssysteme mitgebracht habt?
Ja. Vagina-Hose. Oh, aber echt...
Wie läufst du mit der Kinderplanung?
Keine Ahnung, vielleicht kann die Rolling Stone da auch drüber schreiben beim nächsten Mal. Beim nächsten Konzert wünsche ich mir das.
Wir möchten gerne einen Fundraiser machen, um unsere Eier einzufrieren.
Ich habe aber jetzt, also ihr habt angefangen. Das heißt, ich kann jetzt ganz kurz was dazu sagen.
Gott sei Dank, ehrlich.
Nee, will ich nicht. Ich will da nicht lange drüber reden, weil ich möchte euch tatsächlich hier haben als Repräsentanz des Berufs Indie-Band.
Ja.
Und nicht Indie-Band mit Brüsten. Deswegen nur ganz kurz, ich habe... Als ich jetzt recherchiert habe, was ihr jetzt gerade so macht und wie es euch jetzt gerade im Internet so geht, weil was anderes konnte ich ja nicht mitkriegen, hatte ich das Gefühl, dass das besser geworden ist.
Ja.
Das ist, also, weil als wir uns das erste Mal getroffen haben, das war vor vielleicht 1,5 Jahren oder 2 Jahren oder so, da wart ihr ganz schön doll angenervt von Girl Power und so. Und ich konnte es sehr gut verstehen.
Girl Power.
Und jetzt hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die Leute drüber hinweg sind. Und dass es auch ein paar mehr Bands gibt, die das machen und dass es so ein bisschen gelutscht sein könnte. Aber vielleicht ist es auch sehr optimistisch.
Also gibt's auf jeden Fall immer noch. Aber ja, ich glaube vielleicht auch, weil wir jetzt schon ein bisschen länger im Game sind, dass die Leute, es ist dann halt keine Neuigkeit mehr und vielleicht brauchen das die Leute dann nicht immer wieder zu sagen irgendwie. Aber ich finde einfach daran, dass das halt dann sowas wieder benutzt wird, wie das Frauenpower oder Powerfrauen-Duo oder so. Das bringt mich halt so fast zum Heulen, weil ich denke mir nur so, Alter, und wenn wir Typen wären, was würde dann da stehen? Irgendwie so, dann würde da stehen so geilste Liveband Deutschlands oder so.
Ja, klar.
Und nicht irgendwie...
Soll ich das mal über euch sagen?
Geilste Liveband Deutschlands.
Nee, ich sag das jetzt mal über euch. Ja. Geilste Liveband Deutschlands. Nee, aber es stimmt, ganz viele Sachen werden stattdessen halt nicht geschrieben. So, ne?
Total. Und ich glaube halt auch, also manchmal kriegt man wirklich so eine, wie Andrea meint, diese giftigen Gedanken, dass man halt denkt... Irgendwie, dass wir einerseits so unglaublich stolz darauf sind, zum Beispiel in England so ernst genommen werden zu werden, so musikalisch und sowas. Ja. Und da halt eben auch neben irgendwie richtig geil, also wir finden die Bands alle richtig geil, also auf BBC Six und BBC One gespielt werden und auch in Amerika. Und da irgendwie, weiß nicht, Jarvis Cocker dann irgendwie sagt, dass er Girl kennt und so. Also irgendwie so super crazy. Und dann denke ich manchmal so,
Oh, das sind die Sachen, die man braucht.
Ja, das sind die Sachen, die man braucht. Aber dann denke ich so, wenn wir wirklich Männer wären und das würde passieren, ich glaube, dann wären wir so der deutsche Indie-Export. Dann wären wir so, boah, endlich meine deutsche Band, die international mitspielt. Das hatten wir zuletzt, weiß ich nicht mit wem. Ich würde nicht sagen, dass wir Scorpions oder Rammstein oder Kraftwerk sind, aber irgendwie denke ich so, in unserem Umfeld, das haben nicht so viele andere Bands. Mhm. Und wieso wird das dann noch gar nicht so, dann denke ich so, wenn dann die FAZ schreibt über uns, wieso schreiben die dann nicht sowas? Die sind ja mit nach England gefahren und wieso schreiben die dann nicht, ey, wie crazy ist es, dass es eine deutsche Band ist, die jetzt hier im The Garage spielt und da haben schon Oasis gespielt und da Eddie Argos steht mit denen auf der Bühne und die ganzen englischen Fans sind irgendwie voll hin und weg und das Einzige, was die schreiben, ist Girl Power.
Ja.
Und das ist so, da kriegt man echt so, irgendwie ist das so komische, eine Identitätskrise, weil man darf denen ja nicht glauben. Ich glaube, wir haben da schon die richtigere Einschätzung irgendwie von dieser Situation, dass es schon was Besonderes ist und dass es mega cool ist. Aber in der Außenwahrnehmung denke ich da manchmal so, das ist, wenn man dann so richtig gemein ist und dann manchmal so Selbstzweifel hat, dann ist es so, liegt das doch nur daran, weil wir Frauen sind oder so?
Aber da würde ich ehrlich gesagt immer noch sagen, nee, im Gegenteil. Ja. Also da kann man sich quasi entspannen, weil ich immer noch sagen würde, es macht es auf jeden Fall eher schwerer. Das heißt, man braucht sich schon mal keine Sorgen machen, dass man irgendwas nur kriegt, weil man eine Frau ist. Man kriegt definitiv mehr Sachen nicht.
Ja,
ja. Also das würde ich einfach abhaken.
Total.
Also ich hatte einfach das Gefühl, vielleicht tröstet euch das ja oder freut euch, dass das deutlich besser geworden ist und dass eure Wahrnehmung draußen in der Welt sich verschiebt in Richtung einfach geile Indie-Band und internationale Indie-Band. Und ich hatte da eher das Gefühl, dass es auch eine positivere Stimmung langsam gibt gegenüber Bands, die das überhaupt wollen. Mhm. Weil als wir, ich meine, wir hatten ja auch deutsche Texte und nur deutsche Texte, so, ne? Aber zu der Zeit, wo ich mit den Helden unterwegs war, da wurde das noch total skeptisch gesehen, wenn eine deutsche Band das überhaupt versucht.
Ah, ja.
Und das war auch so ein bisschen anrüchig. Und ich meine, wir haben irgendwie aus Bock einen Song auf Chinesisch aufgenommen und Japanisch und Französisch und so. Ja. Und immer ging das dann gleich los mit, wollt ihr jetzt die Weltherrschaft an euch reißen und so. Und es war ganz, also ich glaube, wenn wir damals zum Beispiel angefangen hätten, plötzlich irgendwas auf Englisch zu machen, was ich ehrlich gesagt eigentlich total gerne gemacht hätte, weil dass wir mit diesen deutschsprachigen Sachen bekannt geworden sind, war so ein bisschen fast ein zufälliger Ausschnitt aus meiner Biografie. Und ich habe davor immer auf Englisch geschrieben.
Mhm.
Und ich habe jetzt erst vorletztes Jahr wieder gemerkt, dass ich, wenn ich eine Idee auf Englisch habe, die auch schreiben darf. Weil ich das einfach abgetrieben habe. Einfach gedacht, ja, mache ich ja aber nicht. Mache ja keine englischsprachigen Sachen. Und das hat sich, glaube ich, total geändert.
Ja.
Also, dass es auch mehr Bands gibt oder Künstler gibt, die zwei- oder dreisprachiges Zeug machen. Und vielleicht ist das auch das Internet. Vielleicht ist das auch das Gute am Internet und der Musikglobalisierung oder so. Ja. Ne? Dass es nicht mehr so ist, krass, was wagt es, diese deutsche Band hier irgendwie aus diesem kleinen Kessel sich rauszustrecken. Gab es
eigentlich eine deutsche Indie-Band, die international, also Robocop Kraus vielleicht, oder?
Naja, aber die Sachen, die ich jetzt so, also groß gibt's ja schon viele, so Can und...
Nee, ich meine so aus den 2000ern in dieser Indie-Wave.
So. Ach so.
Also so richtig
dick. Waren zum Beispiel, glaube ich, so ernst genommen überall.
Ich finde, manchmal checkt man es auch nicht, weil ich zum Beispiel auch nicht wusste, dass Notwiths deutsch sind.
Mhm.
Und, okay, das ist...
Das sagen bei uns aber auch ja manchmal welche.
Ja, und ich wusste auch nicht, dass Daft Punk französisch...
Ja, stimmt, das war Andrea, das voll war echt krass. Der Schock, ey.
Ja.
Ich bin so echt so...
Voll der... voll krass. Der Indie-History...
Fail. Einfach krass, aber ich war echt...
Und Wissenslücke.
Ich kenne halt voll viel... Also ich fand Daft Punk immer mega geil, aber vielleicht, weil die immer bei MTV halt in den Top 100 waren, ganz oben, war es bei mir automatisch... Es kann gar nicht.
Kann gar nicht
europäisch sein, muss was an... Na Gott.
Ja. Aber ich meine, ist ja ein Bonus, dass die Leute das bei euch vielleicht gar nicht merken oder zumindest nicht sofort mit reinrechnen, oder? Weil das klingt halt auch total international, was ihr macht. Und ich habe, also im Indie ist es ja sowieso, in Deutschland gibt es öfter mal, aber ich finde so im deutschen Mainstream ist es ja fast so, als hätte man sich so geeinigt auf so einen Sound. Ja. Der mit dem Rest der Welt nichts zu tun hat.
Das stimmt voll. So, ne? Hier lebt der, so der 2000er Indie halt immer noch weiter. Und so Elektro-Indie.
Ja, also ganz komisch, oder? Ja. Wie so eine Absprache, dass man es gar nicht versucht. Ja.
Aber
so.
Irgendwie finde ich, das ist so, ich finde zum Beispiel in Frankreich, okay, vielleicht lehne ich mich da jetzt auch aus dem Fenster, aber ich habe das Gefühl, dass es schon von Land zu Land gibt so dieselben schlimmen Genres, aber dann mit anderen Sprachen.
Ja.
Also es gibt so, weil wir ich war letztens in Frankreich im Urlaub.
Mhm.
Urlaub. Und dann haben wir Radio gehört und dachte ich mir so, okay, das könnte auch Top 10 Deutschland sein, aber halt mit.
Ach so, ja?
Obwohl es war nicht so viel Bowser. Rap. Es war nicht so viel Rap da mit dabei.
Doch, aber das meinen Chalet und Amon schon, dass es da sehr viel französischen Hip-Hop jetzt gibt.
Und wir haben auch in den USA, als wir auf Tour waren, weil wir einen amerikanischen Bassisten dabei hatten, wir haben die Top 10 Deutschland angehört und das war auch ein bisschen erschreckend. Also was geil war, dass Billie Eilish war Platz 3 oder so, was ich, also hätte ich jetzt nicht erwartet, aber der Rest war halt echt so, keine Ahnung, also so Rap, aber halt, und ich find's auch voll cool, dass es so deutschen Rap gibt oder dass Leute das abfeiern, aber wieso gibt's das 10-mal in den fucking Top 10? Also
Es ist sehr mono.
Ja.
Irgendwie.
Aber ich finde voll, du hast voll recht, es gibt so einen Sound, wo man denkt so, why?
Ja, das ist wie so eine stille Einigung auf sowas, was also ich weiß nicht, ich finde, da seid ihr in ganz guter Gesellschaft mit ein paar deutschen Indie-Bands, die jetzt auch wirklich international klingen. Aber ihr seid natürlich die allertollsten.
Ja, danke.
Beste Live-Band.
Ja, jetzt, wo wir auch nicht über die Reproduktionsorgane reden müssen, können wir vielleicht mal über euren total geilen Gitarrensound reden. Ganz kurz, einfach nur, damit man es mal gemacht hat in einem Podcast. Diese Band hat die geilsten Gitarrensounds, die ich seit langem gehört habe. Das kann ich jetzt hier nicht zeigen, weil ich keine Musik zeigen kann. Mache ich drumherum zum Beispiel.
Ja.
Und noch eine nerdige Frage zur Musik, damit die Leute die Musik hören müssen, damit sie die Frage verstehen. Ich finde, ihr habt so eine ganz schöne Balance, dass ihr, manchmal steht ja in der Presse Retro und ich finde das nicht so. Und ich finde, ihr habt eine sehr feine Balance, dass es an Sachen erinnert, aber nicht Retro ist. Und ich frage mich so ein bisschen, ob ihr sozusagen auch altersmäßig so einen Sweet Spot erwischt habt, wo manche Sachen aus den 90ern vielleicht so per Osmose irgendwie bei euch mit eingeflossen sind, ohne dass ihr sagt, wir machen jetzt mal genau so einen Gitarrensound wie, oder auch noch ältere Sachen, irgendwie 70er, frühe 80er, also Gang of Four oder so Sachen, weißt du, wo jetzt bestimmt, glaube ich, Musikjournalisten, die euch hören, denken, geil, und ne, voll drauf abgehen, dass es klingt wie Elvis Costello oder Gang of Four. Und ich hab den Verdacht, dass das nicht so 1:1 ist bei euch, sondern wie so unterbewusster Sachen eingeflossen sind und viel moderner oder so.
Ja, voll. Ich habe teilweise liegt es halt daran, dass wir nicht nur, ich meine, natürlich kennen wir Gang of Four oder die Originale dann quasi, aber wir haben uns natürlich auch an Bands orientiert, die dann wiederum diese Bands zitieren. Also ich meine, wenn man jetzt Franz Ferdinand oder sowas, das ist ja eigentlich auch irgendwie eine...
Ein paar Kreuz.
Genau.
Ja. 1A Elvis Costello zum Beispiel.
Echt?
Ja, volle Kanne, finde ich total geil.
Dass man dann so ein bisschen wie so dieses, jetzt so mega nerdig, so die, genau, die, vielleicht nicht die Kopie, aber so das Zitat dann irgendwie nur kennt und nicht das Original oder so, aber also, oder sich nicht, ich meine, man kennt es, aber man orientiert sich vielleicht eher noch daran.
Ja.
Und dann wird das Zitat wiederum zitiert und dann kommt sowas.
So Flüsterpost.
Eine, genau, und dann nimmt man so das, was halt, zieht sich aus jedem sowas raus und dann kommt sowas total, was halt sowohl retro als auch modern ist, vielleicht so dabei raus.
Ja.
Aber uns war es halt immer wichtig, nicht zu retro zu klingen, weil wir damit manchmal auch assoziieren, ja, zum Beispiel, es gibt jetzt ja mittlerweile einfach Produktionstechniken, die, also teilweise, wir haben auch analog aufgenommen, aber so ein bisschen schöner klingen oder dass man Sachen erkennen kann, was man manchmal bei alten Aufnahmen auch technisch bedingt ist es dann alles so ein bisschen breiiger und so. Und wir wollen es auch nicht zu poliert haben, aber wir wollten halt auch nie so, ich meine, wir haben auch mit Kassettenrekordern und sowas angefangen, aber es hat uns relativ schnell so, nee, wir wollen uns nicht hinter Rauschen verstecken, sondern wir möchten auch schon gerne, dass man einen geilen Drum-Sound hat und die Gesänge verstehen kann und hören kann und dass sie nicht nur durch einen Amp gezogen werden und irgendwie sind und so, ne, sondern
oder dass man halt ein Element hat, was so ist und dann nicht alle anderen.
Voll. Ja.
Also ich habe auch oft das Gefühl, manchmal höre ich was, was so 1:1 total retro ist und dann erfreut es mich total, weil es halt sozusagen die richtige Sache zitiert. Aber ich glaube, man verdammt sich damit auch so ein bisschen zu einer extremen Kurzlebigkeit, ne? Also weil es so ein Gimmick wird. Also das sind immer Sachen, die findet man einen Sommer lang total geil. Und aber irgendwie, ich kann nicht 10 Jahre lang richtig doll verliebt sein in eine Band, die hauptberuflich klingt wie was aus den 70er Jahren. Egal, wie toll ich das finde.
Ja.
Egal, was ich denke, ich möchte den ganzen Abend mit dir rumhängen und deine Plattensammlung hören oder so. Aber, ne?
Ja.
Aber es ist zu viel Style. Also ich finde, oft gewinnt dann der Style über der Substanz.
Ja, ich finde auch, ich finde solche Musik auch geil oder höre sowas halt auch. Aber ich glaube, für mich persönlich wäre es auch so der Gedanke, dass ich dann so fest bin in diesem Style und ich kann das jetzt nicht mehr ändern, weil das ist so das, wofür man irgendwie bekannt ist und das passt zu manchen Bands auch total, wie zum Beispiel Kruang Bin oder so, die machen halt so.
Das kenne ich nicht.
Ja, die machen so.
Echt?
Nee. Psychedelic, Funk, es ist so.
Geil, ich habe gesagt, Funk kommt wieder. Ich muss gleich mit meinem Mann reden.
Ja.
Genau, Funk kommt wieder.
Und ich glaube, die sind da voll drin und haben voll Bock, das die ganze Zeit zu machen, aber ich glaube, wir haben auch so Bock, ein bisschen zu experimentieren, egal in welche Richtung. Kann auch sein, wir haben jetzt Bock, wieder mega Lo-Fi zu werden oder wir haben vielleicht Bock, okay, bestimmt nicht zu rappen, aber halt
Bock irgendwas aber zur Not auch das, oder?
Yeah. Also und irgendwie auch so zu dem Sound oder zu diesen Zitiersachen. Ich glaube, wenn man anfängt, Musik zu machen, dann wird man ganz schnell oder man bekommt immer von allen Seiten zu hören, ey, ihr müsst sagen, was eure Influences sind. Mhm. Oder dann fragen Journalisten immer so oder Journalistinnen so, ja, welche Bands haben euch beeinflusst bei dem Album? Und ich habe das Gefühl, wir einigen uns dann auf so Bands, weil wir wissen, die Bands zeigen den Leuten, in welche Richtung es gehen soll oder zeigen sozusagen, wo unser Album irgendwie hingeht oder so. Und dann denke ich mir manchmal so, als wir das aufgenommen haben, habe ich so richtig schlimmen Rap gehört. also eigentlich so gar nicht. Aber ich glaube, die ganze Sozialisation, die wir hatten, also so zum Beispiel, weiß ich nicht, bin ich mega mit so Beatles aufgewachsen oder Elvis Presley oder und dann aber auch mit Linkin Park und Avril Lavigne und Eminem. Und ich glaube, so alles zusammengemischt macht einfach so diese. Also ich glaube echt, dass es so viel ist, was man gehört hat, als man aufgewachsen ist.
Total.
Dass es so in die Musik reinkommt auch, also echt.
Das ist ja auch total geil, jetzt macht ja auch total Spaß, oder? Wenn man dann denkt, wo kommt das denn jetzt her? Aber ich muss das jetzt machen.
Ja,
voll.
Ja, aber das wollte ich euch tatsächlich, ich hab hier ja so schöne Kärtchen, ne? Ich hoffe, ihr habt bemerkt, wie wahnsinnig gut ich vorbereitet bin. Auf meiner allerletzten Karte steht Veränderung. Weil ich das nämlich ein ganz spannendes Thema finde für jeden Künstler, mit dem man redet. Ne? Wenn ich mit einem Sternekoch rede, dann wird das genauso ein Brennpunktthema sein. Ja. Was ist, wenn ich mich doll verändern will? Am schlimmsten wird es natürlich, je doller man erfolgreich war mit irgendwas, dann wird es quasi unmöglich oder auf jeden Fall hart bestraft. Aber ich hatte jetzt bei euch auch schon das Gefühl, also die Leute haben das total wohlwollend aufgenommen, dass eure zweite Platte anders klingt als die erste. Wurde aber in jedem Artikel, den ich irgendwie angelesen habe, erstmal gesagt.
Ja.
Ne, also es wird immer erzählt anhand der Veränderung. Ja. Und ich muss sagen, ich finde die nicht so drastisch.
Nee.
So, ich finde die Veränderung wirklich nicht so drastisch, sondern man hört halt in unterschiedlichen Facetten euch und eure Einstellung zu Musik und so. Ne? Es ist einfach die gleiche Band. Und dass man dann immer gleich auf irgendwie ersetzt. Also mich hat das immer total genervt. Ich finde das schwer, damit umzugehen, dass daraus immer gleich so eine Geschichte wird. Von früher so, jetzt so. Und das dann auch teilweise so übel genommen wird und so. Also euch wurde es nicht übel genommen.
Zum Beispiel,
for the record, euch wurde es nicht übel genommen. Sondern alle fanden es irgendwie toll, aber war mega anders.
Ja. Na, als wir zum Beispiel, uns gibt's ja auch schon, wir waren ja ganz lange eine unbekannte Band, bevor wir überhaupt... Genau, uns gab es einfach schon so 3-4 Jahre, bevor überhaupt dieses Album quasi rausgekommen ist und wir sind damit auch schon getourt. Und da waren wir noch viel mehr eine Punkband und so klang auch unsere EP, unsere allererste EP, die wir rausgebracht haben. Und ich weiß noch, dass wir Moby Dick zum Beispiel, da waren wir auch so, wir dachten, wir verlieren jetzt unsere Fans. Also weil wir
mit Moby Dick,
mit Moby Dick, weil wir dachten,
es hat zu viel Melodie.
So, das ist zu, so das hat, ist überhaupt nicht mehr verzerrt und so. Und die werden uns alle hassen. Und was ist mit den ganzen Leuten, die wir uns jetzt 4 Jahre lang im AZ erspielt haben? Und die sagen
Moby Dick
halt,
total punk.
Ja, es ist so genau. Aber das ist immer wieder. Also wir wurden irgendwie so ein bisschen davon, vielleicht ganz am Anfang schon so belohnt dadurch, dass wir so gesagt haben, nee, wir fühlen das jetzt aber gerade total. Und zwar beiden so klar, als wir Moby Dick, das war der letzte Song, den wir aufgenommen hatten damals zum Album. Es war sofort so, das ist, wir wollen das einfach als erstes Single machen, weil wir beide so stolz, glaube ich, auf den Song waren, auf den Sound und waren so, das muss jetzt sofort raus. Das war so, es hat, war so urgent quasi, dass das jetzt gleich so eine Seite von uns irgendwie, die wir sofort so zeigen wollten. Und ich glaube, das war jetzt mit She Says so ähnlich und dass wir so, ja, ich glaube irgendwie immer, wenn wir dann so im Studio sind oder einen neuen Song haben, dann diese Begeisterung dann hatten und dann so, ah, der muss es sein und der ist so der neue Wegeröffner oder so. Und ich habe da nicht so Angst vor eigentlich. Ich habe schon jetzt so, was ich jetzt merke, dass ich total Bock drauf habe, wieder laute, krachige Musik zu machen nach der EP, weil sie mir, sie war irgendwie jetzt so ein bisschen sentimentaler, ein bisschen ruhiger teilweise. Und wir spielen ja die ganze Zeit und ich finde so, ja, wir machen heute auch einfach diese, auf der ersten Platte diese Songs, die auch teilweise gar keine Singles waren, aber die so verzerrt waren und so super punkig. Wir covern jetzt auch Nirvana gerade und so. Und das ist so irgendwie, darauf habe ich jetzt gerade voll Lust. Das ist aber auch eine Art von Song, die schwerer zu schreiben ist, finde ich, wenn man alleine schreibt. Ich glaube, das ist kein Zufall, ist, dass wir, dass es vielleicht viel mehr ein Bandsong ist, der sich natürlich ja aus so einem, wir proben einmal die Woche ergibt, als jetzt, wenn man zu Hause sitzt. Weiß nicht, ich bin dann nicht diejenige, die dann irgendwie krass shred, also so, sondern ich schreibe dann
eher.
Ich finde,
sowas kann man gut zu Claps schreiben.
Ah ja.
Tatsächlich. Ich schreibe sowas in meinem Kopf zu Claps oder Basslinien.
Ah ja.
Das geht ganz okay. Und dann erst den ganzen Krach obendrauf.
Ja. Ja.
Ich hab so, also nur zu Groove so, dann kann man so, das machen.
Story of my life, als ich 16, 17 war und so meine ersten Punk-Songs geschrieben habe auf so Akustikgitarre, im Zimmer, also in der Wohnung, wo ich, oh boah, ich kann schon nicht mehr reden. Also da, wo meine Eltern auch gewohnt haben, die war halt sauklein, man hat alles gehört.
Ja.
Und dann saß ich so auf meinem Bett mit der Akustikgitarre und war immer so, weißt du, weil das war das Schreien, aber ich konnte halt nicht schreien. Und ich so,
wobei Axl Rose anscheinend auch total leise singt und so. Ne? Es gibt ganz viele so, Schreisänger, die ganz leise singen.
Witzig.
Und dass die auch
so amplified wird, ja.
Genau.
Ich glaube irgendwie auch, wenn Veränderung natürlich kommt, dann kann das einem gar nicht übel genommen werden. Ich find's auch sau spannend, wenn Künstler, also ich höre jetzt persönlich nicht Bon Iver so viel, aber ich habe das Gefühl, dass er auch mit jedem Album immer was anderes gemacht hat. Und dann habe ich so das, ich weiß auch nicht mehr, ich glaube, bei, wir haben einmal für den Musikexpress dieses Platten vor Gericht gemacht. Und da hatte ich so ein Bon Iver Album und da war ich auch so, was
macht
das
der
ist Bon Iver? Ja, genau. Ich war total überrascht, was für einen Sound er hat. Und ich finde auch Ty Segall zum Beispiel, so ein eigentlich Garage-Rocker, in seinem Genre bewegt er sich auch immer voll viel rum. Mhm. Und das finde ich eigentlich richtig cool. Und ich weiß aber, dass es so Leute gibt, oder ich weiß nicht, ich will es jetzt einfach mal kurz ansprechen, weiß nicht, ob es inhaltlich so viel Sinn macht, aber ich habe angefangen, diesen Nick Cave-Film jetzt auch anzuschauen.
Oh, ja.
Und da sagt er so, also ich bin noch nicht weit, aber da sagt er so, da sagt ein Freund zu ihm so, ja, ich bin jetzt schon 56, wie alt bist du eigentlich, Nick? Und du musst dich ja jetzt mal wieder, du musst ja mal dich irgendwie neu erfinden, weil jetzt bist du in so einem Alter, da passt es nicht mehr mit dem Rock'n'Roll sowas.
Ja.
Und dann meint er halt so, weißt du, ich finde irgendwie so ein Rock'n'Roll-Mensch, das ist eine Story, die man erfindet, oder das ist eine Person, die man erfindet und kreiert, und die muss geradlinig sein oder die muss so immer greifen. Und irgendwie habe ich da voll viel drüber nachgedacht, so dass er so meinte, so, ja, dass er so meint, so man muss halt sofort begreifen.
Brand,
ja, genau, man muss sofort begreifen, ah, das ist Nick Cave, weil der hat einen Anzug an und der hat die Haare nach hinten und
das ist so ein Weg, oder?
Also ja, das so fand ich auch so krass irgendwie, dass er das gesagt hat, und war ich so.
Aber ich liebe ja auch so, erzähl erstmal bitte.
Nee, und dann wollte ich nur sagen, so, zu diesem so, was ist dein eigenes künstlerisches, oder was ist so dein Rhythmus und dein Schaffen? Zum Beispiel, ich weiß so, Laura, du liebst ja immer diese Musikdokus. Aber
ich auch.
Mich macht das manchmal so anxious, weil dann sehe ich so irgendwie John Lennon wieder so in seinem Bett liegt für 2 Wochen und dann so kreativ ist. Und dann bin ich so, boah, Alter, wieso kann ich nicht so gechillt sein? Und weil es ist auch diese Mühelosigkeit, von der du geredet hast, so wieso was mache ich falsch? Und dann
konnten ja auch mühelos sein, weil die...
Na, und die 6 Jahre irgendwie Nasepupeln dazwischen werden halt auch nie gezeigt.
Ja, das stimmt so, auch wieder, aber mich macht das dann immer so... Manchmal kann ich das dann nicht anschauen, weil dann bin ich so... Ich habe schon jetzt, wenn ich einen freien Tag habe und ich mein Zimmer aufräumen will, dann fühle ich mich so schlecht, weil ich bin so, wieso räume ich jetzt mein Zimmer auf, wenn ich eigentlich was anderes machen könnte oder so. Also so...
Naja. Wir sind, ja, aber ich muss sagen, ich liebe auch, ich bin ja der noch größere Oasis-Fan als jeden Briten, den ich in irgendwelchen Pubs getroffen habe. Und schwer. Ich liebe ja auch diese Gradlinigkeit zum Beispiel in so einer Karriere wie Oasis, dass sie halt, ich fand es als Fan immer mega geil, dass jedes Album klang wie Oasis und dass da nicht große Veränderungen
keine
passiert
Überraschung.
Sind. Und das ist bis zum, ich hätte jetzt deswegen so, die hätten von mir aus auch noch ganz viele andere neue Alben machen können und die einfach so geblieben sind. Und ich, ja.
Aber das funktioniert, glaube ich, für die Bands, die sozusagen deren Marke in dem, was sie da machen und immer machen, so stark ist, dass sie dann quasi so wie Labello für Lippenpflege, weißt du, also so quasi so ein Platzhalter werden für den Style. Ja. Also dann musst du wirklich so der eine Typ mit genau dem Ding sein. Also muss halt der Nick Cave sein oder so.
Stell dir mal vor, Young Horn würde ein Indie-Album machen. Obwohl, das würde wahrscheinlich auch erfolgreich sein.
Also ich fand immer Leute geil, die Zickzack machen. Ja. Und vor allem, wenn man jetzt über Jahrzehnte Fan von jemandem sein will. Also ich mag auch Leute, die so eine Eindeutigkeit haben. Ich liebe zum Beispiel auch Nick Cave und ich nehme dem seine Persona auch voll ab. Ja. So. Und die ist auch einfach stark. Ich glaube, die hat starke Wurzeln, weil die halt nicht so doll ausgedacht ist oder so. Ja. Aber ich am meisten amüsieren tun mich Leute, wo halt nach 4, 5 Jahren irgendwas rauskommt und ich denke, du geiler Typ, was machst du denn jetzt schon wieder? Ja. Also so das, ne, wo ich denke, kann ich voll scheiße finden oder so, aber erstmal irgendwie Kudos für machen, was du willst. Also ich will von einem Künstler fühlen, dass er einfach macht, was er will. So, das ist der stärkste Impuls
auch,
für mich.
Ich will auch nicht von einem Künstler, dass er versucht, was zu machen, was andere eigentlich ganz viel besser machen als er. Und weil man ist ja auch, genau wie du sagst, so Nick Cave, der ist verwurzelt in einer bestimmten Musikszene. Ich glaube, wir sind jetzt auch, klar, du sagst, du hörst viel Hip-Hop oder so. Ich jetzt nicht so. Aber man ist ja schon irgendwie, hat man ja eine Beständigkeit. Und ich glaube, was mich dann manchmal so nervt, sind dann halt so Leute, die dann halt versuchen, irgendwie was zu machen, vielleicht oder holen die sich Leute rein, die das dann vielleicht können, aber irgendwie sind sie das ja nicht. Und dann
man muss eine eigene Liebe merken. Genau. So, ne? Man muss denken, okay, das wolltest du machen, seit du ein kleines Mädchen warst, jetzt hast du es endlich gemacht. Oder? Also ich meine, dann denkt man so, voll geil.
Also ich fand ja auch Avril Lavigne, erstes Album, zweites Album war auch großer Unterschied. Als ich jetzt so sagen kann. Voll. Oder ich finde halt auch Avril Lavigne, Complicated, erste Single, dann kauft man sich das Album und ist erstmal so, hä? So, das Album war so total anders auch, aber irgendwie man fand es dann trotzdem geil. Und vielleicht bei Oasis, wenn die ein Album geschrieben hätten, was so, weiß ich nicht, kenne mich jetzt nicht so gut aus, aber Noel Piano Bedroom Recordings oder sowas mit Damon Albarn macht so ein Beat drunter oder so. Vielleicht wäre das auch mega geil gewesen und dann wären alle Oasis-Fans
so. Damon Albarn ist ja zum Beispiel so jemand, der...
Genau,
so,
aber den, deswegen liebe ich den auch viel mehr.
Mehr.
Sorry.
Ja, das, nee, das machen ja viele. Das weiß ich
schon. Nee, genau das mag ich, dass ich denke, irgendwie geil, machst du irgendwie Afrika Express, du geiler Typ. Also so.
Stimmt, der macht das cool. Auch mit Gorillaz war es halt schon voll krass.
Genau, aber es ist auch immer total geil. Also du hast natürlich voll recht, dass wenn man das Gefühl hat, jemand hupft immer so auf den Wagen von irgendjemand anderen absichtlich abwechselnd drauf, dann funktioniert das überhaupt nicht.
Ja.
Man muss halt denken, das ist das, was derjenige jetzt gerade ganz dringend machen muss.
Ja. Und vielleicht, es gibt natürlich auch Leute, die haben, wahrscheinlich hat Damon Albarn einfach zwei Seiten in sich. Und zwar, das war einfach ein Songwriter, der Gitarre, aber der hat, glaube ich, auch immer was anderes gehört. Und dann war so ein bisschen schizophren und macht jetzt irgendwie mehr elektronisch. Ja. Aber dann gibt es halt auch Leute wie, wo ich jetzt, glaube ich, eher dann drin wäre oder so, wahrscheinlich so Noel Gallagher, der dann halt so, der macht T-Rex und The Jam und das hat er so gehört und der hört, ich glaube, wenn man Noel Gallagher einen Jay-Z-Song vorspielt, dann ist der halt auch immer so, die sind halt einfach eher so Genre-Nazis dann irgendwie so.
Aber ich beneide so Leute manchmal ein bisschen. Ja. Also das meinte ich ganz am Anfang von unserem Gespräch auch so ein bisschen, ne, dass man, es gibt dieses Bild von dem so total eindeutigen, fokussierten Single-Minded-Artist, der so die eine Sache gut findet und ich glaube auch, dass das hilft und Sachen einfacher macht und
weil
so.
Weil man nicht diese endlosen Möglichkeiten hat.
Ja.
Aber vielleicht als allerletzte Frage, weil ich glaube, wir machen Schluss. Hab ich, sonst es muss ich euch nochmal einladen. Ja, es wird voll heiß. Ja. Aber sonst muss ich euch nochmal einladen. Habt ihr jetzt schon, ich habe das manchmal ein Jahr vorher oder so, so eine Farbe oder so ein Gefühl dafür, was als nächstes kommt? Also ich habe manchmal wie so eine Aura oder so einen Schatten schon von dem, was ich als nächstes machen will oder was ich als nächstes ändern soll. Oder wieder Punkrock. Bei mir manchmal, so, manchmal geht es auch immer im Kreis rum.
Ich höre irgendwie so richtig krasse Basslinien irgendwie gerade, also die so schnell sind und so. Und vielleicht auch und irgendwie so richtig viel Energie und so wie so ein Schlag ins Gesicht irgendwie manchmal. Aber
klingt sehr erfreulich.
Ja.
Also ich glaube, also ich bin eh voll die Pop-Tussi, aber ich glaube, dass es echt richtig geil wird. Also ich glaube, dass da so, das ist so einfach mega, oh Gott, das ist schlimm, würde ich selbst so sagen, aber irgendwie so die Songs, die ich jetzt schon so von uns gehört habe, ich glaube, das ist so richtig coole Songs, die irgendwie immer noch diese, ich finde es halt geil, dass es immer so ein Gefühl hat von, man will halt irgendwie so ein bisschen ausrasten, aber es ist nicht, es ist jetzt kein Slipknot-Song oder so,
ja.
Aber man will irgendwie trotzdem ausrasten.
Miau! Ja. Screamo, ja.
In dem Sinne, vielen Dank,
Girl.
Kann man eigentlich noch Gurr zeichnen?
Darf man, ja.
Mag ich so gerne.
Durfte man ganz lange nicht, aber jetzt darf man wieder.
Vielen,
vielen Dank, Gurr. Ja.
Danke, danke für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Salon Holofernes mit der wunderschönen Band Gurr. Haltet die Augen offen und geht unbedingt hin, wenn Gurr auf Tour sind. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Liveband. Außerdem, bitte kauft alle Tonträger von ihnen, die ihr finden könnt. Außerdem macht es übrigens großen Spaß, ihnen auf Instagram zu folgen. Diese Folge war wie immer gesponsert von Judith Holofernes. Bis bald.